Also was, also bei Thomas das Bestimmte ist, und das kann man ja gerade an der theologischen Summe ablesen, das, was man da nennt, ein Egress-Regress-Schema. Also erst geht man aus Gott heraus, was natürlich eigentlich nicht stimmt, denn wir kommen ja nicht aus Gott, sondern aus dem Nichts. Nicht? Nur, dass er eben von Ewigkeit uns im Gedanken hat, aber nicht, dass wir da etwa schon wären und dann so aus Gott ins Exil gingen. Das ist eben gerade, wir gehören eben nicht zu Plotin, sondern es ist eben eine andere Position. Aber er entwirft es so in diesem Ausgang von, und das ist so der erste Teil der Summa, und im zweiten geht es dann um das Zurück eigentlich, dass der Mensch wieder den Weg zu Gott macht, also dieser große Kreislauf, den er hier beschreibt, wo im Menschen eben dieses Streben nach dem Guten und der Erfüllung hingehört, bis dorthin, dass er ja eben auch dann Gott als das höchste Gut bestimmt. Das ist auch ein Begriff, mit dem ich, sage ich ganz offen, nicht besonders glücklich bin aus diesem Denken, weil ein höchstes Gut, ein Gut ist das, was wir haben wollen. Nicht? Wenn ich aber mal überlege und sage, was wäre denn das höchste Gut? Können wir uns doch mal fragen. Ich behaupte, das höchste Gut wäre die höchste Güte, nicht das Gut. Wir haben halt leider im Deutschen kein vernünftiges Wort fürs Gutsein. Gutsein ist ein Fachwort, das braucht man nur also eben in akademischen Vorlesungen. Das ist sonst kein Begriff, der auftaucht. Güte hat etwas dann so zum Teil von Herablassung oder es ist irgendwie zu weich oder so, was in dem Wort drinsteckt. Uns fehlt also ein Wort dafür. Auch Bonitas, wenn wir das übersetzen, heißt eben entweder bloß Gutheit, Tauglichkeit, oder es heißt dann gleich schon Güte. Nicht? Und Güte ist ein bisschen weiter festgelegt, wie drückt man das aus? Es fehlt uns. Deswegen muss ich das einfach also so thematisieren, sagen, wie nenne ich das? Also ist Gott wirklich das höchste Gut, das man also erstrebt und einsackeln muss? Oder ist er nicht die höchste Güte, weil das höchste Gut überhaupt die höchste Güte ist? Wenn er die Güte wäre, dann ist es das gar nicht, was ich also erstreben kann, um es dann zu haben, sondern Güte heißt ja, dass er sich gerade auf die Menschen erstreckt. Das heißt, das würde sich dann genau umdrehen. Ich gehe eigentlich auf Gott zu, um ihn zu haben, aber um ihn zu haben, muss ich gütig sein. Gütig sein heißt aber nicht, ich will was für mich, sondern ich kümmere mich um andere Leute. Deswegen ist mein Grundwort für das Christliche das Mit. Das Wort Mit, also nicht das aufeinander zu, sondern das Mit. Dass man also mit Gott auf die Menschen zugeht. Im Neuen Testament ist meistens immer nur beschrieben, dass man mit den Menschen auf Gott zugeht. Bis hin zur berühmten Gerichtsrede, nicht? Dass er sagt, ihr habt mich besucht, wenn ihr da einen Gefangenen besucht habt oder einen Kranken. Es müsste deutlich sein, dass keiner, der einen Kranken besucht, wenn er Christ ist, da alleine kommt, sondern er kommt mit Christus. Also dass nicht bloß auf der Seite jetzt des Opfers ist oder dessen, der da Hilfe braucht oder so etwas, sondern gerade nochmal auf Seiten des Helfers. Dass ich also grundsätzlich dieses Trinitarische mithabe in allen Richtungen. So wie ich mit Gott auf den Menschen zugehe und mit dem anderen Menschen auf Gott zugehe. Und der andere Mensch mit Gott auf mich zugeht. So, ich nenne das Dreispiel, dass es in allen Formen kreist. Jeder ist der Dritte, der den beiden anderen damit die Möglichkeit einräumt, umso inniger miteinander zu sein, weil sie sich gemeinsam kümmern um. Und zugleich feiert jeder seine eigene Hochzeit mit dem anderen und bildet mit dem ein Paar und kümmert sich um den Dritten. Also das Ich mit Gott um das Du und das Du mit Gott um das Ich und ich und Du zusammen um Gott. Das ist genau dieses Spiel, das dorthin gehört. Deswegen meine ich, wäre mit das eigentlich christliche Wort. Das kommt ja kurz vor dem Vaterunser im Messformular. Nicht? Das ist durch ihn, in ihm und mit ihm. Und das mit ihm finde ich das Wichtigste dabei. Dass das geschieht mit dem Mit, dass das gegeben ist. Da erinnere ich mich so an ein Gedicht, wo es da heißt, wo bist du, Adam, geht das, und dann heißt es, mein Herz schrie auf oder so, aber er traut sich nicht zu sagen, und dann ruft Gott nochmal, und dann geht es weiter, hier bin ich, Vater, und Adam ist bei mir. Also genau dieser Gedanke, Gott ruft den Adam, und der Adam traut sich nicht zu antworten, und Christus steht eigentlich neben ihm und sagt, hier bin ich, Vater, und Adam ist bei mir. so wie da Christus und Adam also im, in der Chartreuschen Kathedrale sind. Wahrscheinlich gehört das dorthin bei dem Bild, wo es um die Namengebung für die Tiere geht. Aber da stehen die ja so dicht nebeneinander. Man erkennt, dass das Gott ist, weil er nämlich im Heiligenschein das Kreuz drin hat. Da hat man noch nicht den Vater gemalt. Das kommt genau erst, also ein halbes Jahrhundert später. Da kommt dieser Sündenfall, dass man den Vater malt gegen das Bilderverbot. Wenn Sie in diesen frühen Bibeln gucken, in den Kathedralen, da hat Gott immer im Heiligenschein nochmal das Kreuz drin. Da wissen Sie, das ist der Sohn. Als die Sichtbarkeit des Vaters, nicht? Da ist das nochmal klar gezeigt. Also, dass das hier mit hineingehört, das mit als das eigentliche Grundwort des Miteinander, das eben schon in Gott bestimmend ist und das bestimmend ist auch jetzt nochmal dann innerhalb dessen, was Kirche heißt, dass der Himmel eben nicht eine Privataudienz für die Einzelnen ist, sondern dass man hier schon im Omnibus einüben kann, Omnibus heißt für alle, ne? Dass man hier schon einüben kann, dass man da gemeinsam ist. Und das war so ein Gedanke, den Guardini ja immer stark gemacht hat, dass er sagt, in der Apokalypse, im letzten Buch der Bibel, gibt es diese beiden Geschichten. Auf der einen Seite diese Chöre wie rauschende Wasser, diese vielen Leute mit ihren Stimmen. Und dann ist wieder die Rede von dem Einzelnen, der einen weißen Stein bekommt, auf dem ein Name steht, den nur Gott kennt und der Empfänger. Also da ist genau diese Einzigkeit des Einzelnen, das Geheimnis jedes Einzelnen, das ist also dessen Sache, wem er den Namen weitersagen will und geben will. Es gibt unterschiedliche Distanzen zu verschiedensten Menschen. Sieht nicht überall gleich aus, nicht? Dass das gegeben ist. Einerseits diese Gemeinsamkeit der rauschenden Chöre und auf der anderen Seite der Einzelne mit seinem Namen, den nur er und Gott kennt. Das muss man also beides zusammenhalten und darf man nicht auseinanderreißen. Dass da eine Spannung drin steckt, ist völlig klar. Ich würde aber auch nicht dialektisch nennen, sondern eine Spannung, die genau unser Wesen ausmacht und wo das natürlich auf verschiedenste Weise gelebt werden kann. Beim einen rückt mehr der Individualpol in den Vordergrund oder auch in gewissen Zeiten und in anderen Punkten ist wieder der Gemeinschaftspol. Es kommt immer so an, dass es so die Mitte sein muss. Das war ja auch ein Grundgedanke dann von Johannes Paul II. In seinem Hauptwerk der Person und Tat. Er sagt, auf der einen Seite haben wir heute den Kollektivismus, Totalitarismus, ob braun oder rot oder sonst wie, und auf der anderen Seite gibt es den Individualismus. Und was dazwischen gehört, da hat so die Tradition von Plato her das Wort der Teilnahme übernommen. Metexis heißt das im Griechischen, also mithabe, ganz wörtlich übersetzt, metexis, mithabe, im Lateinischen participatio. Participatio, partem, capere, den Teilnehmen, also Teilnahme, man müsste nur zugleich auch sagen Teilgabe. Nicht? Das kommt nicht in derselben Weise zum Ausdruck. Ein Teil kann nicht teilhaben. Deswegen bloßer Teil reicht nicht, das wäre totalitär. Absolut individualistisch nimmt man keinen Teil, sondern jeder ist das Ganze. Nein, wir sind weder Teil noch Ganzes, sondern wir sind Teilhaber. Und was sein muss, ist genau diese Gemeinschaft. Nicht von Hälften. Das ist dieses falsche Bild von Aristophanes, das ja nicht einfach das Bild Platos ist. Denn sein Sokrates kritisiert das schon mit Berufung auf Diotima. Es ist nicht so, dass wir Hälften sind und eine ergänzende Hälfte suchen. Es geht dem Menschen gar nicht um das Ganze, hat er gelernt von der Diotima, sondern es geht um das Gute. Und dann verweist Sokrates darauf, dass auch damals Leute, die im Krieg eben jetzt schwer verletzt wurden und zum Schutz vor dem Wundbrand lieber eine Gliedmaße geopfert haben, und lieber also ohne Arm oder Bein leben, als eben nicht leben. Wie gesagt, es geht nicht um die Vollständigkeit, sondern es geht um das Gute. Und deswegen passt das mit dem Bild mit der Hälfte nicht, weil bei der Hälfte verschwindet ja dann die Hälfte. Das ist wirklich tragisch, dieser Mythos eigentlich. Ich wundere mich, dass die Leute das so wenig merken. Vorher ist man unglücklich als Hälfte und hinterher ist man glücklich, aber nicht man selbst, denn man selbst ist ja verschwunden. Entweder hat die eine Hälfte die andere Hälfte aufgezehrt oder beide Hälften sind verschwunden in das neue Ganze. Aber das ist keine wirkliche Gemeinschaft. Insofern ist das die Tragik auf den Begriff gebracht. Das haben Sie in den Hölderlinschen Stromhymnen. Nicht? Der Fluss will möglichst schnell ins Meer und dann ist er weg. Und dann schmeißt Gott die Felsen dazwischen, der Zeus, damit der Fluss länger braucht. Das ist die Wahl zwischen Tod und Langeweile. Und das ist doch keine Lösung fürs Leben. Ich muss versuchen, anders zu denken. Und deswegen geht es hier nicht um die Zusammensetzung von Hälften, sondern es geht um Gemeinschaft. Und Gemeinschaft geschieht nur aus Personen, nicht aus Hälften. Dafür ist das viel zu anstrengend und fordernd, was da verlangt wird, im Miteinandersein oder im Mitsein. Also genau das gehört hier hinein, dieses Zusammensein, das hier gegeben ist. Und Gott, der also dem Menschen, ja, heißt das jetzt nach seinem Bild oder heißt das nicht zu seinem Bild? Ad imaginem, zu seinem Bild geschaffen. Wenn man sagt nach seinem Bild, müsste man eigentlich sagen nach Jesus Christus. Das ist natürlich eine Möglichkeit der Auslegung. Ich sage lieber zu seinem Bild. So sagt es auch bei uns, also der Alttestamentler Norbert Lofink, der sagt eben zur Bildsäule. Zur Bildsäule, die muss überhaupt nicht ähnlich aussehen, sondern sie ist der Ort der Machtgegenwart. Der Gegenwart der Macht des Heiligen. Zum Bild geschaffen. Also die Schöpfung stellt, also baut einen Tempel, der Schöpfung ist nicht Bericht, Schöpfungserzählung ist ja kein Bericht, ne? So eine Erzählung, diese Schöpfungsgeschichte, diese Schöpfungserzählung, erzählt das also als Aufbau eines Tempels und am Schluss kommt die Statue hinein, Selem, die da aufgebaut wird. Und die muss überhaupt nicht ähnlich sein oder so etwas, sondern sie ist eben dieses Zentrum, aufrechtstehende Zentrum der Macht Gottes, seine Stellvertreter oder wie man das nennen will. Und von dort her geht also der Mensch aus und zugleich ist eben Gott das Ziel seines Handelns, wo er eben unterwegs ist zu diesem seinem Glück, sagt er jetzt mit Aristoteles. Dass das Glück ist, ist wahr. Die Frage ist nur, ob er danach strebt, als nach seinem Glück. Das haben nämlich schon mittelalterliche Autoren diskutiert und gesagt, lieben wir denn eigentlich Gott oder lieben wir Gott nur als Mittel unseres Glücks? Und das haben sie zum Beispiel heute. Wenn Sie gucken bei den Leuten mit der relativistischen und pluralistischen Religionstheologie, nicht, wo dann gesagt wird, irgendwann war mal, also die, Gott ist nicht die Mitte, sondern die Mitte ist das Heil des Menschen, soteriozentrik. Soteriozentrik, ums Heil hat es zu gehen. Also nicht um die Kirche, nicht um Christus, nicht um Gott, das sind alles so Schritte, sondern es hat zu gehen um das Heil des Menschen. Das sei das Zentrum. Das, meine ich, ist die letzte Konsequenz eines solchen Entwurfes, der sagt, es geht unweigerlich aufs Glück zu. Und mein Gegenargument ist, wie gesagt, dass ja schon im Trotz man das Glück überspringt und sagt, geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere. Also mir geht es nicht um meine Finger, sondern mir geht es darum, die Mutter ins Unrecht zu setzen. Das ist schon eine ganz eigentümliche Form von Verzicht, von Egozentrik da drin, wenn Sie so wollen. Und wenn das schon im Negativen geschieht, wie muss es dann erst im Positiven sein? Reicht mir der Aristoteles nicht, wenn der sagt, ich bin gut aus Selbstliebe. Ist wirklich Selbstliebe die oberste Vorstellung von Liebe? Oder ist Liebe nicht auf wen anders gerichtet? Deswegen bin ich froh, dass ich an dreieinigen Gott denken kann, glauben kann. Und nicht an Gott, der sich selber liebt, weil er so höchst liebenswürdig ist, sondern dass ich sagen kann, der Vater liebt den Sohn und den Geist und das geht so weiter. Also Liebe hat genau diese Gestalt des aus sich herausgehens, des Transzendierens, des Sich-Verlassens. Das scheint mir auch die eigentliche Spitze von Sexualität zu sein, dass das Ich hier auf sein Nicht-Ich gerufen wird. Das, genau das ist das, aus sich herausgerufen werden, in etwas anderes, in jemand anders, in ein anderes Land. Dass das das eigentliche Wesen von Sexualität ist, sonst müsste man es nicht auf die Geschlechter verteilen, auf die Personen. Dass das dort mit hineingehört. Aber da denken die Leute normalerweise auch gar nicht drüber nach. Und es ist so, und die meisten denken es heute wirklich nur noch von der Lust her. Dann bleibt ja dann nichts anderes übrig. Bestimmte Sorte von Empfindung, von Körperempfindung bestimmter Körperpassagen. Das ist die Frage, ob das das wirkliche Wesen ist. Das ist die Schwierigkeit, dass das in der Philosophie nie ein Thema war. In dem Mythos ist es das Hauptthema, nicht? Und in der Gesellschaft auch, das berühmte Thema Nummer eins. In der Philosophie kommt es gar nicht vor. Höchstens in der Ethik seiner Zeit kommt es zum Beispiel nicht vor. Unter den Existenzialien, nicht? Es ist einfach nicht da, gibt es nicht. Also, dass man sieht, wo ordnet sich das ein, dass das hier mit hineingehört, dieser eigene Satz, auf dem Weg zu sein, dorthin. Also in dieser Liebe, sagt er dann, wird Gott des Menschen Freund und der durch einen unendlichen Abstand von ihm getrennte Mensch wird zum Freund Gottes. Das Verhältnis des Menschen zu seinem Ursprung und seinem Ziel wird eben jetzt verwandelt aus diesem ursprünglichen kosmologischen Bild. Die Welt strömt aus Gott und wieder zurück, bekommt das jetzt diese Form der Freundschaftsanalyse, die hier hineingehört. Und dann geht es darum, dass Liebe eben die Freundschaft mit Gott ist. Das hat er als erster mittelalterlicher Theologe so gemacht. Thomas gemacht, diesen Freundschaftsgedanken hier so aufzubauen. Man das wirklich sehen muss, dass das hier hingehört. Und da merkt man also wirklich wenig von dem Weg, den er hier angelegt hat, was eben vorher nicht da war. Das wirklich aufzunehmen und hier einzubauen. Also die Amicitia, die in der phänomenologischen Perspektive die vollkommenste Form des Amor ist, die sowohl die Sehnsucht nach dem Freund als auch das ihm entgegengebrachte Wohlwollen und die Bereitschaft umfasst, ihm Gutes zu tun. Wir sprechen ja von zwei Formen von Amor. Das Problem ist, die Griechen haben also Eros, das ist die Strebeliebe, dann haben sie die Philia, die Freundschaftsliebe, und dann haben sie eben dann Agapao erstmal und dann kommt dann im späten Griechisch dann die Agape auch, also die gönnende, die schenkende Liebe. Und im Lateinischen ist Amor doppelt zu lesen. Man muss im Zusammenhang gucken, wie es gemeint ist. Amor ist einmal das Wort für Eros, andererseits ist es auch das Wort für Liebe im Allgemeinen. Das merken Sie da an, dass es eben dann zwei Grundgestalten des Amor gibt, aber nicht des Eros, nämlich Amor des Bedürfnisses, der Amor der Sehnsucht, Amor concupiscentiae, des Begehrens, und Amor benevolentiae, des Wohlwollens. Der Eros ist nur ein Begehren, ein Haben-Wollen. Und deswegen gehört zum Eros auch eine eigene Härte, die man nicht unterschlagen sollte. Ich habe jetzt gerade wieder ein Buch gelesen, wo ich die Rezension zu schreiben habe, von einem Kollegen, der wieder schreibt, Eros sei der Kind des Reichtums. Verstehe nicht, warum die das immer wieder schreiben. Reichtum heißt auf Griechisch Plutos. Das ist der Gott des Reichtums. An der Stelle steht aber Poros. Das erzählt als Mythos also der Sokrates, dass also da der Poros Geburtstag feierte und dann war da die Penia auch da, die Not. Und die Not hat sich da so draußen rumgelümmelt und dann kam der betrunkene Poros her und dann hat sie sich zu dem gelegt und hat von ihm dann den Eros empfangen, sodass der Eros also das Kind von Poros und Penia ist. Und das finden Sie in allen möglichen Übersetzungen des Gastmahls. Und jetzt, wie gesagt, habe ich es jetzt gerade wieder gelesen, als das Kind von Reichtum und Armut. Das heißt aber nicht Reichtum und Armut, das heißt Findigkeit und Armut. Poros ist unser Wort Pore, Furt. Also Poros heißt Auswegfinder, sich durchwurschteln können oder so etwas. Das ist damit gemeint. Und da gehört die ganze Härte hin. So wie man gesagt hat, im Krieg und in der Liebe kann man sich auf keine Versprechen verlassen und auf nichts, wenn die eben jetzt bloß sowas meinen und nicht die wirkliche Liebe. Das ist eine ganz andere Dimension und dann kann der Eros nur in der Schönheit zeugen. Und wenn dann das Objekt die Schönheit verliert, muss man sich eine neue Junge nehmen und alles. Das gehört ja alles hinein. Das muss man doch mitsehen. Und das ist nicht die simple Entgegensetzung von Plutos und Penia, von Reichtum und Armut, sondern das ist Armut plus Findigkeit. Sich durchsetzen, einwickeln, verführen, hart bleiben, dranbleiben. All das gehört da hinein. Ich will den Eros ja gar nicht schlecht machen. Er ist ja eine Form von Liebe. Deswegen habe ich das so genannt, dass ich sage, Eros ist Liebe, aber Liebe ist nicht eigentlich Eros. Das müsste man genau auseinandernehmen. Gerade jetzt nochmal wieder so ein Sammelband erschienen, also Liebe und Glück heißt es eben, und so ein Blick auf Lewis und Ding bei Schöning, und da habe ich einen Aufsatz drin, also ein Kapitel drin, das wird dann von einem Thomisten dann noch ziemlich kritisch behandelt, da bin ich dann noch am Kämpfen, da gibt es im nächsten Band dann noch mal wieder eine Antwort drauf, dass ich sage, nein, nochmal, Eros ist zwar Liebe, aber Liebe ist nicht eigentlich Eros. Dass das hineingehört, sondern Liebe ist eigentlich Wohlwollen. Jetzt muss man gucken, wenn Amor eben verwendet wird im Lateinischen. Mal heißt es Eros und mal heißt es Liebe und dann gibt es Amor Benevolentiae. Und Thomas sagt dann, der Benevolentiae ist sogar der vorgängige Eros, denn wer etwas begehrt, begehrt es immer für jemand. Und sei es für sich selbst, was nicht selbstverständlich ist. Weil wir ja nicht immer so gut mit uns selber auskommen. Nicht? Und dann schon nochmal gucken. Aber dass das mit drin steckt, also Liebe als Begehren ist ein zweites gegenüber dem Punkt, dass ich es für jemand begehre. Für jemand anderen oder für mich. Aber dieses Für ist das Entscheidende. Also rangiert die Benevolentia vor dem Begehren. Bitte? Meine eben, das will ich ihm sagen. Das gehört alles in diese Frage mit hinein. Ist er wirklich Mittel zum Glück oder lieben wir ihn und sind dann glücklich, wenn wir ihn haben? Das haben die zum Teil unterschieden, indem sie sagen, finis cui und finis cuius. Das hatte ich schon mal hingeschrieben. Also finis cuius ist einfach mein Ziel und die Frage ist, worum geht es mir eigentlich, wenn ich das als Ziel habe? Das kann man ja nochmal fragen. Worum geht es mir eigentlich? Geht es mir eigentlich um meine Seligkeit oder geht es mir um den anderen und deswegen macht er mich selig? Das können Sie auf allen Gebieten angucken, weil ja ich gesagt habe, dass der Mensch diese merkwürdige Doppelstruktur hat. Nicht? Ich will etwas, aber will mein Wollen. Ich liebe jemand, aber ich liebe auch mein Lieben. Und die Frage ist, was liebe ich jetzt eigentlich? Und man hat den Eindruck, manche Leute lieben eigentlich nur die Liebe. Gibt es auch so Schlagertext, ich bin verliebt in die Liebe oder so etwas. Der andere ist eigentlich nur das Trampolin. Was eigentlich sein soll, ist die Liebe. Und natürlich braucht man da leider irgendwen. So heißt das dann auch bei Baudelaire. Sagt er also, dass die Liebe eine Form des Verbrechens ist, das leider noch einen zweiten braucht. Nicht? Das ist wirklich so komisch, französischer Katholizismus, das ist dann auch wieder ein anderes Thema, nicht? Wenn man das da aufnimmt. Also, dass man nochmal gucken muss, worum geht's? Wie ist es? Manchmal merkt man doch bei einer Gemeinde, wenn die singt, dass die überhaupt keinen Moment an Gott denkt, sondern nur aus vollem Bauch ist sie da so am Rumsingen, einfach so für sich. Das heißt, da geht es um die Religion, nicht um Gott. Kann man doch, das spürt man direkt körperlich bei so etwas. Und so wiederholt sich auf all diesem Gebiet. Geht es mir wirklich um den Mozart oder bade ich in meiner Musikalität, wenn ich das höre? Weil wir dieses Doppelschema immer haben, nicht? Geht es mir wirklich um das Gegenüber oder geht es mir um mein Gehen um, wofür ich irgendein Gegenüber brauche? Und das gilt natürlich gerade zu höchstem, geht es um die Religion, geht es der Kirche um die Kirche oder um Gott? Geht es der Religion um die Religion oder um Gott? Das waren so Fragen, die Rana immer wieder gestellt hat. Worum geht es mir wirklich? Das kriegen wir natürlich auch letztlich nicht ganz klar, weil wir bei jeder Gewissenserforschung ja immer noch mal eine Gewissenserforschung über die Gewissenserforschung machen müssten, wie ehrlich wir waren oder wie weit wir die Wahrheit, Paulus sagt, niedergehalten haben. Nicht? Wissen wir ja nicht und deswegen muss man es auch nicht wissen, er muss es wissen. Da steht wieder im ersten Johannesbrief, wenn unser Herz uns anklagt, er weiß alles. Das heißt nicht, dass er uns entschuldigt. Er entschuldigt uns sicher bei vielen Dingen, wo wir uns beschuldigen und bei anderen Dingen, wo wir uns entschuldigen, beschuldigt er uns. Das geht dann nochmal kreuz und quer, nicht? Aber nicht wir. Nur in Grenzen. Also insofern gehört das tatsächlich damit hinein. Bitte?
Nochmal bei Mozart funktioniert. Da kann man ja auch sagen, hat der nicht die Begabung, die Musik so darzustellen, dass sie also praktisch also etwas, was man sonst nicht wahrnimmt. Ne?
Das meine ich auch, ja.
Dann wäre der Mensch ja als Vermittler.
So ist es. Das will er auch selber. Die Frage ist, wie weit steckt bei uns, der hat auch nichts dagegen, wenn man zwischendurch ganz bei der Musik ist, nicht? Da hatte ich auch nicht gesagt, jetzt Mozart und Musik, sondern hier hatte ich gesagt, das Baden in meiner Musikalität.
Was meint er
da genau? Eine Sache ich, meine ich jetzt. Dass ich sage, also statt mich von dem Mozart und seiner Musik ergreifen zu lassen, genieße ich ein bisschen mein Ergriffensein. Das, also, wo das ganz deutlich wird, das nenne ich Sentimentalität. Manche reden von sentimental und meinen aber nur ein starkes Gefühl. Ne? Das Gefühl kann gar nicht stark genug sein. Und da muss man auch keine Angst vor haben, wenn man nicht einen zu schwachen Kopf hat. Nicht? Sondern an sich, wenn man einen starken Kopf hat, kann man auch starke Gefühle haben. Wenn man starke Gefühle hat, braucht man einen starken Kopf, sonst schwimmt das weg. Nicht? Aber gemeint ist, ob ich jetzt bei mir bleibe und meinem Selbstgenuss. Das ist für mich auch Kitsch. Also Kitsch ist nicht eine Frage des Geschmacks, sondern Kitsch ist die Frage, geht es mir um das Objekt oder geht es mir um mein Ergriffenwerden vom Objekt? Deswegen gibt es Leute, die so etwas wie Kitsch also sagen, das sei der Antichrist. Der Broch sagt zum Beispiel so etwas, sei der Antichrist in der Kunst. Sagt man sich, was übertreibt der denn, wenn er bloß an den normalen Kitsch, dann denken die Leute, Kitsch ist nur also ein Senftopf da in Form von einem Klosett, wie man da so in jedem Wallfahrtsort kaufen kann. Nicht? Also das ist jetzt nicht gemeint, sondern es ist einfach nur schlechter Geschmack oder so. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch eine etwas massive Farb- und Farbgebung, weil die Leute einfach nicht so differenziert sind in dem, was ist. Das würde ich auch nicht Kitsch nennen, sondern Kitsch heißt Selbstgenuss, Ipsation. Befriedigungskunst hat das der Franzose genannt, von dem wir auch den Ausdruck da mit dem imaginären Museum haben, wenn wir mit dem Namen nicht ein, haben Sie ihn jetzt da, also der das imaginäre Museum auch gemacht hat, der spricht vom Befriedigungskunst. Also ich kann jedes Kunstwerk auch eben kitschig aufnehmen, indem ich einfach darin bade. Und ich kann jede der Grundvollzüge, religiös, Liebe, was sie nehmen, so machen, dass ich es eigentlich nur mache, weil ich mich darin bade. Und um das Maß kann ich nicht die Realität im Blick haben, weil das dann besetzt ist und weg ist. Das Ideale wäre, selbst vergessen, ganz jetzt in dem Ereignis, in dem Bild, in dem Wort zu sein, das da wäre. Das ist das, was wir bei den Tieren sehen, die eben nur so sind. Nicht? Die sind, weil die gar kein Selbst haben, die sind einfach ganz weg oder so. Und dann mal ja mit dem griechischen Gott, der so ist. Nicht? Und wir sind genau diese Mitte dazwischen und in Gefahr, dass man nicht sich, den anderen nicht als Umweg zu sich nimmt. Das, finde ich, haben wir ganz deutlich im deutschen Idealismus, dass du ist der Umweg zum Ich. Oder das ist das, was ich zum Beispiel nicht ausstehen kann bei Hermann Hesse, von dem die Leute immer so hingerissen sind. Nicht? Alles andere ist nur ein Umweg zu mir. Ich nenne das Siddhartha-Syndrom. Man ist da unterwegs und der andere führt mich ein paar Stufen weiter, mehr zu meinem höheren Selbst. Dafür darf er dann im nächsten Gedicht vorkommen. Nicht? Haben Sie bei Herrn Goethe, nicht? Auch wenn ich da an die Friederike da in Sesenheim denke oder so. Nicht? Also geht es einfach nur darum, also als nochmal Steigleiter von mir zu meinem Selbst. Und dann darf der andere da als Zwischenstation dienen. Und das sitzt so in uns drin als Möglichkeit, statt dass wir wirklich auf den anderen zugehen. Das ist das, was Levinas so stark macht, sagt der Odysseus, kommt nach Hause hinterher. Da noch eine Nymphe und da noch eine Nymphe, aber irgendwann kommt er doch nach Hause. Sagt Abraham, kommt nie nach Hause. Der ist von Ur weg und bleibt in dem Land, das Gott ihm verheißen hat. Das heißt ein gelobtes Land, nicht? Da wird er auch beerdigt. Der ist nicht mehr nach Ur zurückgekehrt. Und das ist der jüdische Weg. Nicht in die Heimat gehen und nicht wie die abendländische Philosophie immer wieder bei sich ankommen. Philosophie du même, beim Selbst, sondern eben von sich selbst weg auf andere Wirklichkeit zu. Sei es auf einen anderen Menschen, sei es auf ein Thema, sei es auf Gott oder wie immer. Dass man dabei sich dann gerade hinterher nochmal wiederfindet, das ist ja gerade nochmal das Tolle. Nur darf ich das nicht einsetzen, nicht? Bitte?
Aber dankbar sein darf man schon
dafür. Unbedingt.
Also nicht nur dankbar für die nächste Person, sondern
Nein, dass man genau das bekommt und sich dort wiederfindet, das ist richtig. Genau das, das sollen wir auch, Sie haben völlig recht. Aber ich muss eben erreichen, dass ich das nicht eigentlich als mein Ziel ansetze. Das wird, glaube ich, dadurch verhindert, dass es zwischendurch einfach schwer wird. Also im religiösen Leben gibt es dann die sogenannten Zeiten der Trockenheit bis hin also zur Finsternis des Geistes und der Sinne, nicht? Wo das erfahren wird, wo man dann wirklich nur aus Pflicht durchhält. Und das kommt eben früher oder später, es fängt immer mit Honeymoon an, klar, anders geht es nicht, nicht? Das soll ja auch sein, ja, schön und gut. Und dann müssen aber genau diese Phasen kommen und am Ende gehört das hin, bei Lewis heißt das so, wo das Geschöpf bar aller anderen Stütze umarmt, was man nur in nacktem Gehorsam umarmen kann. So wie beim Ölberggebet, dein Wille geschehe, also mache ich das. Nicht, da ist alles andere so angetragen werden von Elan und Einladung und Tröstung und Ding ist weg. Uns bleibt nur die reine Pflicht des Gehorsams. Deswegen ist es gut, man übt das schon ein bisschen vorher ein. Und erkennt, dass Gehorsam ein Lernziel ist. Wir sind über die Zeit. Nein, sind wir nicht, zum Glück. Ich bin ja nicht, ist ja ein Ding, wir haben ja noch 10 Minuten, Gott sei Dank. Ich wollte ja noch, also, nicht, also, dass ich das wirklich so sehe und sage, ich muss genau darüber hinausgehen und mich vergessen. Ich kann mich aber nicht vergessen, wenn ich mich ausdrücklich vergessen will. Dann denke ich ja dauernd dran, dass ich mich vergessen will. Sondern es geht nur so, dass ich von was anderem erfüllt bin. Dann merkt man hinterher, man hat sich vergessen. Ob das jetzt ein anderer Mensch ist oder ein Gedicht oder eine Landschaft oder eine Musik oder manche Leute auch Gott, das ist was anderes. Aber dass ich von irgendetwas so ergriffen bin, erfüllt bin, man kann sich auch nicht ergriffen werden machen, wie ich immer sage, nicht? Dass es einem dort geschenkt wird. Man kann nur sich vorbereiten, indem man bei Fällen, wo sowas auftaucht, dort schon versucht, also von sich abzusehen und wirklich auf die Frage einzugehen. Deswegen macht Simone Weil zum Beispiel die Aufmerksamkeit, hält sie für so wichtig. Aufmerksamkeit heißt nicht Konzentration. Also Konzentration hat was so mit dem Augenbrauen zusammenkneifen bedeuten, sondern Aufmerksamkeit. Ganz, also jetzt sitzen an der Lösung der Aufgabe. Und deswegen sagt sie, ist Studium, war ja Lehrerin, Gymnasium, ist Studium so wichtig zur Einübung für die wesentlichen Dinge. Dass man von sich weg, selbstvergessen, um die Lösung der Aufgabe ringt, ob das jetzt eine Textaufgabe ist oder ob es eine mathematische Aufgabe ist, ist vollkommen wurscht, dass man an irgendwas sich abarbeitet, versucht, die richtige Antwort zu geben und sich da ganz engagiert. Und je mehr man das einübt, desto mehr wird das dann möglich, dass einem das gelingt. Und dann ist das auch dann die eigene Erfüllung, ne, die dort auftaucht. Und drum, dann sah ich also diesen Leuten da mit der Glückseligkeit immer, ich kann doch nicht lieben, um glücklich zu sein. Dann regt sich der Kollege auf und sagt, ja, wer tut denn sowas auch? Was bauen Sie hier für Türken auf? Sag ich, was ich hier aufbaue, ist eine ganz andere Sache. Wenn wir uns einig sind, dass man eigentlich nicht liebt, um glücklich zu sein, warum vertreten Sie dann immer noch die Meinung, dass unsere eigentliche Dynamik die nach dem Glück ist? Warum soll das dann stimmen? Wenn es auf der Ebene des bewussten Lebens nicht da ist. Warum soll ich dann behaupten, das sei unser eigentlicher Motor? Pieper, die ganze Dynamik des Geschöpfes ist Hunger und Durst. Meine einfache Antwort ist die, wer kann denn hohe Lieder auf den Durst singen? Man singt doch das hohe Lied auf die Stillung des Durstes und auf das Du, von dem ich die Stillung erhalte, aber doch nicht auf den Durst. Dann kann man natürlich sagen, Durst ist auch wird durch Bier erst schön oder was die Leute da erzählen, da in der Werbung oder warum. Aber doch nicht der Durst in sich. Nun habe ich es mit dem Bier nicht so, deswegen, das habe ich in der Zeit meines Aufenthalts in München nicht gelernt. Also, aber das gehört jetzt nicht hierher, sondern das kann es doch nicht sein. Hunger und Durst, würde man dann die Liebe loben? Kann doch nicht sein. Also kann sie nicht Hunger und Durst sein. sie hat diese Seite bei sich, die bestreite ich ja gar nicht. Das ist in Ordnung, deswegen sage ich ja, Eros ist Liebe. Aber ist Liebe eigentlich Eros? Das meine ich eben nicht, sondern das ist eine andere Form. Und deswegen finde ich, wo kommt das her? Ich sehe eben den Grund darin, dass die Griechen von Schöpfung nichts wussten. Dann sind wir immer schon da und begrenzt und müssen uns behaupten und müssen uns ausweiten und müssen im Kampf gegeneinander stehen. Und wer nachgibt, da es keine leeren Räume gibt, drängt sich immer schon die andere Macht dann vor. Das ist völlig klar, das ist einfach so. Schon um den Status zu erhalten, muss man schon immer mehr drücken. Das ist ja diese Rede von Nietzsche dann mit dem Willen zur Macht, nicht? Dass man immer gegenhalten muss, um allein den Status zu halten. Das ist ja wahr, wenn es das wäre. Aber wenn ich ausgehe von einer Schöpfung, die aus freier Freigebigkeit erfolgt ist, dann behaupte ich, sei freie Freigebigkeit das eigentliche Wasserzeichen der Schöpfung. Und da muss alles, was uns sonst begegnet, angeblich Struggle for Life und was es da alles gibt, das muss sekundär sein. Außerdem weiß ich als Christ nochmal, dass es sowas gibt wie Erbsünde. Das heißt, wir sind nicht mehr so, wie eigentlich die Schöpfung sein sollte. Und dann ist es natürlich anders. Aber soll ich wirklich sagen, die eigentliche Struktur von Leben ist, das sagt die ganze Neuzeit, Lebenserhaltung. Die Formel steht bei Spinoza, dass der Conatus entis ist, esse sum conservare. Conatus heißt also die Geneigtheit, der Versuch, das Bemühen, wir sagen so, die Grundstrebung des Seienden sei, sich im Sein zu erhalten. Spähmann nennt das die Inversion der Teleologie. Wenn der ganze Sinn des Lebens in der Selbsterhaltung besteht, was ist denn das? Das ist wie ein Kind, das keinen Spinat mag, nicht? Als man früher immer noch meinte, die müssen die Kinder unbedingt essen. Nicht? Dann sagt die Mutter, also musst du den Spinat doch essen. Warum soll ich Spinat essen, damit du groß und stark wirst? Warum soll ich groß und stark werden, damit du dir dann Spinat kaufen kannst? Ja, den will ich doch gerade nicht. Also was soll denn das? Das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, die Selbsterhaltung. Und das wird ja dann bei Nietzsche nur dynamisiert, dass ich versuche, also das Leben zu steigern, weil nur wenn ich es steigere, es erhalten bleibt. Nicht? Nein, ist der Sinn des Lebens die Selbsterhaltung? Oder habe ich das Leben, um für jemanden zu leben und sterben? Das ist doch eine andere Sache. Kann man sich ja einmal fragen, wie sieht das mit dem Gleichgewicht aus? Also muss ich das so denken, dass das so ist, sondern muss sagen, da ist irgendwas, liegt da schief und das ist es nicht alleine. Und was ist der Hintergrund nämlich von all dem, dass mir Leute begegnen, wenn die sich verlieben, kommen die und sagen, ja leider bin ich ein Egoist, ich denke immer noch an mein Glück oder so, sei es ja völlig in Ordnung, solange du nicht dein Glück an die erste Stelle stellst. Aber das sitzt uns so in den Knochen, dass man meint, das sei unser eigentliches Handlungsmotiv und davon gingen wir aus und gucken, das stimmt gar nicht. Wir sind zwar schlechter, als wir uns manchmal vorkommen, aber wir sind auch besser, als wir uns oft vorkommen. Sollte man schon festhalten. Und das finde ich schlimm, dass heute die Anthropologen, auch gerade unter den Philosophen, eigentlich zum Teil von einem Wollüstchen Selbsthass erfüllt sind über den Menschen. Was sind das für Leute, die ein Buch schreiben, wie der Mensch das Untier? Ein Kollege. Oder eben Illusion Menschenwürde. Oder so etwas. Da ist ja nicht viel zu erwarten von solchen Leuten dann. Was liegt da eigentlich vor? Das kann doch nicht gehen. Oder wenn man bei Drewermann liest, also der Mensch ist das Missing Link zwischen Affe und Mensch und das 2000 Jahre nach Christus, der immer Mensch geworden ist, nicht? Mensch gewordene Gott. Was sagt man zu sowas? Also ich muss also versuchen, das anders zu denken und nicht auszugehen von dem einfachen Begehren und haben wollen, sondern sagen, nein, es gibt in uns auch, manchmal klingt das ja etwas so naiv bei den Amerikanern, dass wir eben auch positive Strebungen haben, dass es auch andere gibt, zu helfen und dabei zu sein und nicht bloß sich durchzusetzen. Also es gibt ja auch positive Psychologien. Wie gesagt, manchmal wirkt das auf so einen Armländer ein bisschen naiv. Genau wie der Sokrates auf uns etwas naiv wirkt, auf Christen, dass er sagt, keiner tut freiwillig das Böse. hat sich nur vorstellen können, dass das ein Irrtum ist. Stimmt natürlich nicht. Und wir können tatsächlich uns selber zugrunde richten, wissenden Auges. Das käme nämlich in den Sinn. Insofern meine ich, ist hier also so eine gewisse Naivität so noch mit drin, dass man sagt, man wird doch nicht so blöd sein, sich selber sowas anzutun oder so. Doch, geht. Und da kann man noch seine eigene Blödheit genießen. Denn um so blöd zu sein, muss man schon ein Mann von Format sein, nicht? Denn Bescheid sein kann jeder. Das ist nicht der Punkt, nicht? Also das muss man schon mitsehen, bis wohin sowas reicht eigentlich in uns. Man klappt immer noch einen Deckel auf und ist immer noch was drunter oder so. Kann man bei den Wienern mitkriegen, nicht? Bei deren Literatur und Kunst. Also, dass man das so mitsieht und nimmt, und das kann es doch nicht sein. Also, sagt der Thomas, was er meint, positiv ist ja richtig, er müsste es nur nicht so aristotelisch ausdrücken, dass wir wirklich unterwegs sind, gerufen von der Liebe und das auch selber antworten wollen. Am besten ist es, den Kindern abzulesen, wie unglücklich die sind, wenn die böse sind. Wir verstecken das besser, nicht? Aber einem Kind sieht man es hinreißend unmittelbar, wie unglücklich man ist, wenn man böse ist, nicht? Ja, das ist doch ein schöner Schluss. Ne? Jetzt bin ich dann länger weg. Das nächste Mal ist erst am, Sie wissen das ja, irgendwie Ende November, letzten November, Wochenende, weil ich ja zwischendurch mal woanders bin. Aber wir kommen aufs Ganze wieder auf die Zahl dann zurück. Einige sehe ich ja morgen noch, ne? Dass man mal guckt. Ne? Vielen Dank. Ach ja, vielen Dank. Ich habe hier noch liegen. Sie sind zu weit weg davon, aber ich habe doch welche mitgebracht. Es gibt am 4. November eine Tagung in Bonn über auf dem Weg zu einer Ökologie des Menschen. Den Ausdruck hat Papst Benedikt im Bundestag verwendet. Es geht also um das Naturrecht in der Diskussion. Ein Studientag, der beginnt mit einem Pontifikalamt, mit Kardinal Meissner. Und dann gibt es eben etwas über das Naturrecht von Nissing und Wald. Und dann spricht Frau Gerl über, dass der Mensch keine Sache ist, sondern eine Richtung, Gerl Falkowitz. Und dann bin ich dran mit Wahrheit, Recht, Gewissen. Und dann gibt es nochmal von dem Kollegen Zaborowski nochmal etwas über religiöse Ethik und säkularer Staat. Und dann hört das um 18 Uhr auf. Für Sie werden wir wahrscheinlich nicht hinfahren, aber vielleicht kennt jemand, der da oben wohnt und dem man vielleicht eine Freude machen kann. Deswegen habe ich also da welche mitgebracht, damit, wenn da Interesse wäre. Nur so.
Ja.
Wie bitte? Im Internet steht es auch nochmal da, da können Sie gucken. Das muss man sehen, was die dann hinterher machen. An sich ist gedacht, dass wahrscheinlich wieder ein Buch rauskommt. Dass die Vorträge als ein Buch erscheinen, von dem Titel, denn dieser Kreis von so christlichen Philosophen, wir haben ja schon ganz drei Bücher gemacht. Das letzte Buch hat geheißen Wahrheit.
Ja. Und noch was dazu. Also das würde auch der These sein, dass alle ethischen